1 zu, der Künstler möchte ja nicht immer nur 1 zu 1 zu sagen, darum sagt er, der Künstler möchte nicht immer nur 1 zu 1 zu sagen, darum sagt er, der Künstler möchte.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Leo Lukas. Hallihallo.
Hallo.
Leo, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ich habe schon als sehr junger Mensch Spaß daran gehabt, andere zu unterhalten. Das war mir sehr natürlich. Der Vater hat mich in Bergarbeiterwirtshäuseln mit 4,5 Jahren am Tisch gestellt und vorgeführt, dass ich schon Zeitung lesen kann. Und
wirklich? Mit 4,5?
So schlüpfig immer selber das Lesen beibracht. Und zu schlüpfrigen Liedern aus der Musikbox den Text auch dazu singen kann und so. Also es gab die kleine Karli Lukas Show, weil damals hieß ich noch Karli.
Entschuldige, ist dein Vorname Karl?
Nein, meine Vornamen sind Karl Leo.
Ach so, und als Künstlername also, hast du dir den zweiten dann so?
Nein, nicht als Künstlername, sondern mit ungefähr 13 ist ein Lehrer, hat das zufällig entdeckt, dass da der zweite Name ist, hat begonnen, mich quasi so ein bisschen zu pflanzen damit. Also mich als Leo anzusprechen, und ich mache, das ist eigentlich viel
ja,
lässiger.
Ja.
Und hab das dann, das hat wenige Wochen gedauert, und aus dem Karli ist der Leo geworden.
Aha.
Hat es eigentlich gepasst. Also,
okay, interessant.
Und wie gesagt, dieses, also mich vor anderen Leuten zu produzieren, hat mir immer gefallen,
nee,
war mir auch sehr natürlich.
Ja, mit 4,5. Ja. Ich habe ja schon mit vielen gesprochen, aber ich glaube, das ist das jüngste Alter, wo jemand angefangen hat, glaube ich.
Ja, ja, aber es war im Wesentlichen, also bisschen was Literarisches vorzeigen und schlüpfige Lieder singen, also das
ja,
hat sich gehalten bis jetzt im Wesentlichen. Und damals war meine erste Gage, waren im Schilling-Schnitten. Die Firma Manner hat damals Schnitten erzeugt, unter anderem, das war eine lange Schnitte.
Echt, wahr?
Die war so ungefähr, aha, so lang wie die A4 Seiten und so ungefähr 2 oder 3 Zentimeter breit. Mhm. Und die haben einen Schilling gekostet. Und die okay, gab es in den Wirtshäusern.
Und die haben halt, das sozusagen, die Freunde von deinem Vater haben dir die gekauft, und du hast wieder vorgelesen und gesungen.
Genau, das war meine erste Gage sozusagen. Und dann habe ich angefangen, auch schon sehr früh zu diversen Anlässen nette kleine Gedichterln zu schreiben, mhm, was so Geburtstage von Lehrerinnen oder Verwandten oder so. Mhm. Das ist auch immer recht gut angekommen. War mir auch sehr natürlich.
Ja.
Und dann hat's im Fernsehen kabarettmäßig ja eigentlich nur simpel gegeben, Farkas-Revuen. Das hat mir teilweise getaugt.
Ja.
Also teilweise schon, vor allem wenn die lustigen Witze gekommen sind oder so.
Und
während wenn die Damen dann rumgehüpft sind und Tanzeinlagen, das habe ich immer nicht
weniger,
so mögen.
Weniger. Ist das geschaut worden bei euch daheim?
Ja, schon. Ja. Also, das glaube ich nicht für Alternativen.
Ja,
aber es war immer was Besonderes, also die Simple Revue. Und für mich hat es nicht gegeben. Ah ja, Villacher und Mainzer Fasching, also Villacher Fasching, Mainzer Karneval, das war sehr übel. Das ist mir damals schon. Ja. Und also dass es jetzt sowas wie einen Beruf als Solo-Kabarettist gäbe, war mir überhaupt nicht bewusst.
Ja.
Dann war ich sehr beeindruckt von Worried Man's Kiffel Group. Die damals für durchaus auch Empörung gesorgt haben mit ihren ersten Dialektsongs. Mhm. Der Mensch ist eine Sau, das hat meinen Eltern überhaupt nicht gefallen. Dann gab's eben in der Sendung Wünsch dir was, ist Arik Brauer das erste Mal aufgetreten, der hat mich schwer beeindruckt.
War das so eine Art Wurlitzer? So,
Nein, Wünsch dir was war eine große Samstagabendshow.
Ach so,
aha. Präsentiert von Dietmar Schönherr und seiner schwedischen Frau Vivi Bach.
Okay.
Also der Tiroler Volksschauspieler und die blonde Schwedin.
Okay.
Die haben das aber wirklich cool gemacht.
Mhm. Wir sind da, wenn ich kurz einhaken darf, wir sind da Mitte, Ende 60er Jahre nicht mehr, oder?
Ich bin 59 geboren, also wir sind eben ungefähr ja Mitte, Ende 60er Jahre. Und diese Sendung Wünschte was war für damalige Verhältnisse schon sehr revolutionär. Mhm. Also da sind viel, also Brauer ja da irrsinnig eingeschlagen und da sehr viel Empörung teilweise hervorgerufen mit den Dialektlinien. Und das hat mich schwer beeindruckt, also diese Sachen. Dann ist bald einmal der Hofer gekommen, Ambros. Mhm. Und ich habe dann angefangen zu Anlässen, Skikursabende, halt kleine Kabarettprogramme zu entwickeln mit Gleichaltrigen, auch im Pfarrheim, wo ich halt aktiv war bei der Jungschau, mit anderen dann schon öffentliche Aufführungen, also öffentlich halt für die Eltern und Freunde und so. Im Pfarrheim war ich richtig eine kleine Bühne aufgebaut, das war so mit 14 ungefähr. Und von dort weg auch immer, dann war es so, dass meine Redeübungen im Deutschunterricht, ich habe in der Unterstufe von der Mittelschule einen Deutschprofessor gehabt, der mich extrem gefördert hat. Der war wirklich toll. Der, eine tragische Geschichte in meinem Lesebuch, widme ihm eher ein Kapitel. Und da haben wir auch mit in der zweiten Klasse schon einen öffentlichen Sketchabend gemacht im Volkshaus Köflau. Da habe ich ein Solo gehabt, den Buchbinder Warninger von Karl Valentin. Und das war so irgendwie mein Bühnenerweckungserlebnis, wenn man will. Die Nummer dauert im Original, glaube ich, 3-4 Minuten. Du kennst das sicher, ist ein Klassiker, telefoniert mit einer Firma, wird immer weiter verbunden. Das ist im Prinzip. Und wie die Leute darauf angesprungen sind, wie ich also gemerkt habe, das kommt an und denen taugt die Figur und die checken das also ewig weitergeht, habe ich angefangen improvisieren und nach 20 Minuten habe ich gemeint, Leo, ich will eine andere auch noch.
Aber es ist, ja, aber es ist nur wegen der Länge, es ist gut angekommen, oder? Es war nur wegen der Länge, haben sie gemeint.
Ja, ja, freilich, ich hätte da ewig dahin improvisieren das können. Und die Leute haben das natürlich dann auch gecheckt.
Ja, ja.
Also, nein, da war ich, glaube ich, sogar noch der Kali, da war nichts Leo. Und das war in der zweiten Klasse, genau. Aber ja, das war mir immer natürlich. Ja.
Und warst du ein guter Schüler? Ich meine, das klingt ja, allein, dass du mit 4,5 schon lesen hast können und dann so bald natürlich auch Gedichte und so geschrieben hast. Du warst sehr begabt wahrscheinlich scheinbar, oder?
Ich war noch Jahrzehnte danach der Horror der gesamten Köflacher Mittelschule, weil immer allen vorgehalten worden ist, der Lukas, der hat das alles kennen.
Wirklich?
Ja, ich habe...
ich glaube dir das eh, aber...
Ich habe mit lauter Ansa maturiert und bin 2,5 Stunden später wegen Volltrunkenheit der Schule verwiesen worden.
Nein, das ist auch eine gute Geschichte.
Aber da war es schon wurscht.
Okay.
Ich habe halt diese Form der Intelligenz gehabt, oder habe es vielleicht noch...
Naja,
die in der Schule gefragt ist.
Also, ja.
In manchen Sachen bin ich sehr dumm oder sehr blöd oder auch begriffsstutzig, aber das soll ich halt ganz gut kennen. Ich habe auch einen schrecklich hohen getesteten IQ, aber wie gesagt, in anderen bei anderen Sachen bin ich dann wieder furchtbar
bist dumm. Bist du so ein klassischer Künstler, der handwerklich zum Beispiel nicht so viel drauf hat?
Nein, das stimmt gar nicht. Also mit Papier und Holz kann ich ganz gut. Und mit Metallsachen brauche ich nur hinschauen, tue ich mir schon weh.
Ah ja.
Also das ist halt eine Werkstoffsache. Aber grundsätzlich bastel auch ganz, ganz gerne und so.
Okay.
Dann schon ungeschickt in dem Sinn bin ich nicht. Aber es war halt für meine Mitschüler und Mitschülerinnen teilweise schon ein bisschen furchtbar. Und das haben sie mich natürlich dann im Turnunterricht spielen lassen, weil da war ich nicht der Beste.
Okay.
Und
aber natürlich ist es klar, nicht, wenn jemand drinnen ist, der sich dann wahrscheinlich wie du nicht besonders bemühen hat müssen und dann immer der Beste ist. Es ist natürlich, ich provoziere das fast ein bisschen, aber ich meine, was sollst du denn auch machen, nicht?
Ja, dann haben, muss man sagen, manche Lehrer und Lehrerinnen, pädagogisch sehr ungeschickt, haben wir natürlich dann teilweise missbraucht, um andere Schüler zu demütigen.
Ah ja.
Weißt, also da ist passiert, dass der Mathe-Professor mich geholt hat aus der zweiten in die vierte, hingestellt in einer Prüfungssituation und zu dem Prüfling gesagt hat, da schau her, der ist aus der zweiten und der rechnet das jetzt vor. Und ich meine, mir hat das natürlich schon
taugt. Ich wollte gerade fragen, hat er das taugt? Sicher taugt dann das,
ja,
ne?
Ja, sicher, ich habe das ja nicht so mitgekriegt, ne? Aber, ja. Aber dem zwei Jahre Älteren hat es natürlich sicher nicht taugt, ne? Und ich habe aus dem Grund, teilweise halt auch, weil ich natürlich nicht als Streber dastehen wollte, mich auch eher dann mit die schlimmen Jungs rumgetrieben. Also ich habe von der dritten Klasse weg haben wir jedes Jahr kollektive, also die ganze Klasse kollektive Androhung auf Schulausschluss gehabt, weil es immer irgendwas gegeben hat. Und da war ich schon immer irgendwie dabei, weil ich wollte nicht als der Streber dastehen. Ne? Und ich habe eben, wir sind eigentlich noch bis zum Kabarett kommen, Frage. Ich habe natürlich lang nicht gewusst, dass es jetzt dieses Berufsbild gibt als Solo-Kabarettist. Und habe dann ich bin 77 habe ich maturiert, dann hat man festgestellt, dass ich bei der Studentenuntersuchung, die es damals noch gegeben hat, dass ich eine Lungentuberkulose habe, weil der Schularzt nicht nachgeschaut hat im Klassenbuch bei der Impfung, ob ich alle da sind, ich war nicht da. Ich hab einfach vergessen gehabt, ja, ein schlagender Burschenschaftler. Und dann war ich 5 Monate in der Lungenheilanstalt. Und habe dort auch gleich Weihnachtsstück inszeniert und Faschings-Kabarett-Show mit einem zweiten sehr lustigen Patienten. Und dann bin ich ins Studentenheim gekommen in Graz und habe eben dadurch, dass das so sich verschoben hat, also im Sommersemester eingestiegen bin, das Zimmer, also ein Zweierzimmer kriegt, das eigentlich eines der schönsten Zimmer im ganzen Heim war. Also der Heimleiter, der spätere Bischof Capellari, mit einem zerstritten hat, der so ein bisschen sein Schützling war. Und dann bin ich statt dem dort reingerutscht zu einem oberösterreichischen Studenten namens Rudi Wiederhofer.
Ja, ich glaube, der Name sagt mal was, ja.
Ja, genau. Also der, und mit dem, also da haben wir uns dann einander vorgestellt und beide gleich gemeint, wir sind jeweils die Zukunft des österreichischen Kabarets.
Einer davon hat ein bisschen recht gehabt.
Ne? Und das, nein, der Rudi hat auch viel gemacht.
Ja, ich weiß, aber trotzdem.
Aber er hat sich dann später eben für quasi ernsthafteres Schauspiel entschieden, was er eh immer noch betreibt hat. Für Werner Schwab Stücke gespielt und so tolle Sachen. Und naja, und dann habe ich eine Zeit lang beknien müssen, dass wir eine Kabaretttruppe machen. Und die haben wir dann gemacht, die hat dann 82, nein, 79, genau, Kabarett Wawa hat das geheißen, das hat sich ein bisschen am Kabarett Dada angelehnt.
Ah ja.
Und war teilweise recht experimentell. Also, das, in dieser Zeit sind in Graz dann recht viele junge Gruppen gegründet worden.
Graz war und, ja generell kulturell.
Ja, damals, so ja, also es war ziemlich gleichzeitig wie Wien eben. Wir haben dann 82 das Feinkunstwerk Kontingeldangel aufgemacht. Das war das erste selbstverwaltete Kulturlokal, wo eben wir mit Leuten von der Jazzakt zusammen das betrieben haben und um eben Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen. Da hat es das Theatercafé als Auftrittsmöglichkeit noch gar nicht gegeben, weißt
du? Ah ja.
Es ist erst danach gekommen. Und dann haben wir es eigentlich 2 Jahre später wieder zutraut, weil es nicht mehr notwendig war. Und keiner von uns Wirt werden wollte
in dem Sinn. Aber wie war denn damals eigentlich die Kabarettszene in Österreich aufgestellt? Ich meine, hast du doch gibt es Möglichkeiten oder Potenzial oder dort und da konnte das spielen? Ein Kabarett war ja damals auch noch nicht so wirklich etabliert, oder?
Nein, also ich meine, ich bitte mich zu schlagen, weiß es jetzt wirklich nicht genau, wann der Lukas Esetaric sein erstes Programm in Wien gespielt hat. Aber es war nicht viel vor uns in Graz. Es war früher, das weiß ich. Aber nicht, da drüben liegt der erste Teil seiner Autobiografie, die er mir geschenkt hat. Aber wüsste ich jetzt nicht genau. Aber es war halt nicht so viel noch möglich, ganz wenig. Und ich weiß, die Therese, meine älteste Tochter, ist 1982 auf die Welt gekommen. Und da haben wir eben in der Semmelweis-Klinik uns angemeldet, weil das war damals außer Oberwart im Burgenland das einzige Spital, wo der Vater dabei sein konnte bei der Geburt. Ah, ja. Und das wollte man. Und wir haben eine befreundete Familie in Wien gehabt, die uns aufgenommen haben. Und da sind wir Wochen vorher, eben im Februar 82, nach Wien raus, vor dem Termin. Und wenige Tage vor dem Geburtstermin sind wir mit dieser befreundeten Familie in die Kulisse gegangen. Die da noch nicht lange
offen gehabt hat. Ich wollte gerade sagen, neu gewesen sein.
Genau, und die war komplett beeindruckt und habe gedacht, na, also einmal da spielen. Hat man schon sehr, ja. Damals haben sie, glaube ich, auch ein Feudal gespielt. Das war ja eine Komödie, also ein Theater, in dem, was wir da halt angeschaut haben. Ja, und in Graz haben wir das halt eben, das war 78 war das schon, 78, 79, 80, 79, steht ja alles gibt es jetzt vom Kabarettarchiv, Jahre bereits bearbeitet, da kann man genau nachschauen.
Aber ja, aber wir haben, ich finde schon ein ganz gutes Bild mittlerweile. Erstens von der Zeit und auch von der Geschichte jetzt. Und dann bist du von Wien sozusagen zurückgekommen und ich sage jetzt einmal mit einer Tochter und einer neuen Idee oder zumindest einer Vision, wie das sein kann in der Kulisse.
Nicht ganz. Also wir haben ja eben praktisch gleichzeitig, wie die Therese auf die Welt gekommen ist, dieses Feinkunstwerk und Dingeldangel eröffnet. Also das war wirklich gleichzeitig, weil das war so, da hat sich die alternative Liste Graz, aus der später die Grünen hervorgegangen sind, formiert.
Ja, und da warst du, aber da warst du ja auch total wichtig, aber da kommen wir noch dazu. Nein, da war nicht
wichtig. Das steht nur auf
Wikipedia.
Auf Wikipedia, und ich korrigiere es deshalb nicht, damit die allen Leuten, die das sagen, den Zeigefinger zeigen kann und sagen, du sollst nicht alles glauben, was auf Wikipedia steht.
Gut, ist somit gelungen.
Nein, ich war überhaupt keine Zentralfigur. Also ich war am Rande dabei und habe mich manchmal halt natürlich auch an den Plänen beteiligt. Und einmal habe ich was relativ Vernünftiges gesagt, woraus mir sofort vorgeschlagen habe, ob ich nicht Spitzenkandidat werden will. Und habe gesagt, so geht das sicher nicht. Also, und bin auch sehr froh. Aber ich war halt dann im Kulturarbeitskreis, und in diesem Kulturarbeitskreis hat sich relativ bald aufgeteilt in eine Theoretikerinnen- und Praktikerinnen-Fraktion. Die Theoretikerinnen haben halt versucht, was will man für Kulturvorstellungen, oder so, da war teilweise ein bisschen vom Beuys beeinflusst, alle Menschen sind Künstler, ein sehr fatale Aussage des Kollegen Beuys. Und die Praktiker haben gesagt, was ist momentan das Wichtigste, wir brauchen Auftrittsmöglichkeiten.
Ja. Und das hört sich ganz so an, als warst du ein Praktiker gewesen.
Ja, und wir haben dann der Wolfstein Huber, der damals also so organisatorisch das Rückgrat war, der hat gesagt, was wir auch brauchen, wäre eine Druckerei. Weil wenn wir von anderen Druckereien abhängig sind, die dann sagen, na, wir drucken keine grünen Plakate, dann haben wir keine. Und das heißt, wir haben gleichzeitig gesucht Räumlichkeiten für eine kleine Druckerei und für ein Kulturlokal und haben dann was entdeckt in der Kernstockgasse in Graz. Das war ein langes Kellergewölbe, wo ein Aquarienladen drin war, der in Konkurs gegangen ist. Und das haben wir hergerichtet dann. Das war groß genug, dass im hinteren Bereich die Druckerei war und abgedämmt und dazwischen das Dingeldangel hat das dann geheißen.
Okay, also ein Teil war Druckerei und das andere war die Bühne sozusagen.
Das andere war das Lokal mit Bühne. Mit so also flexibel, wir haben das verschieden bespült und so. Da gibt es einige wilde Geschichten, aber das will jetzt. Aber das war im 82, das war praktisch gleichzeitig. Also mit der eine Woche alten Theresa sind wir dann ins Dingeldangel gegangen zur Eröffnung.
Cool, sehr cool. Also, mhm. Aber das heißt, es hat für die dann wirklich ein neuer Abschnitt angefangen irgendwie.
Ja, ja. Und bald darauf, glaube ich, oder war es schon vorher, jedenfalls habe ich dann im Haus der Jugend in Graz, im Orpheum, das hat damals das Haus der Jugend geheißen, hat der Lukas Vesedaritz gespielt.
Ah, ja.
Und ich bin damals auftreten bei den ersten Sachen, meistens mit einer alten Hosen vom Großvater und Hosenträger und einem weißen Hemd. Und die sitzt im Haus der Jugend auf die Bühne, kommt der Lukas Vesedaritz mit einer alten Hosen und einem Hosenträger und einem weißen Hemd. Jetzt ist jetzt los, bitte. Aber hat mich natürlich auch sehr beeinflusst und beeindruckt. Und da haben dann ja viele, nicht nur ich, gemerkt, das geht so gar als Solist.
Mhm. War Lukas Vesedaritz damals wirklich so, erstens einmal maßgebend sowieso, aber auch so, hat der die Form für Österreich erfunden, mehr oder weniger?
Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Weil davor gab es eben die Ensembles.
Ja.
Alle waren natürlich stark beeinflusst von Simpl, weil es halt nur das im Fernsehen gegeben hat. In Graz hat es gegeben, die hießen Tellerwäscher-Ensemble, das, wo die Besetzung immer wieder gewechselt hat. Das hat auch Mann betrieben, der eigentlich hauptsächlich für die Schulen Kultur-Content, würde man halt sagen, produziert hat, weil der hat gemacht ein Puppentheaterstück für die Volksschulen, ein Kindertheaterstück, so im, als eine Märchenbearbeitung für die Unterstufen und für die Oberstufen ein Kabarett.
Ah ja.
Und hat das an die Schulen ganz gut organisatorisch halt gebracht. Und die Kabarettfraktion waren die Tellerwäscher und das waren halt teilweise Leute vom Grazer Schauspielhaus, die so einen Nebenverdienst oder, also es war lieb alles, aber halt recht altvaterisch, muss man einfach sagen. Ja. Wie auch der Simpl teilweise in der Zeit dann halt war. Und eben mit einem Ensemble neue Sachen oder neuere, experimentellere, die Bühnen verändert, mitten im Publikum gespielt, Rauminstallationen gemacht, andere Medien einbaut und so. Das ist halt damals gekommen.
Und hast du das aber schon alles auch mitverfolgt? Dann hat die Verordnung
ja, das habe ich teilweise schon glaube ich, stark beeinflusst.
Ja.
Weil der Rudi und ich halt beide so irgendwie den Ehrgeiz gehabt haben, was Originelles, was Eigenes, was Avantgardistisches zu machen. Mhm. Im Vergleich, es hat damals gegeben, das Kabarett Gimpel, die ungefähr gleichzeitig in Graz gegründet worden sind, wo jetzt Glocki und Schicho eigentlich übrig geblieben sind davon.
Aha.
Und die waren auf unterhaltsam, super gesungen, mehrstimmig und schwungvoll und so halt. Also das war eher ein bisschen so diese Schule und wir wollten uns davon absetzen.
Ihr wollt einfach ein bisschen innovativer, ein bisschen wieder, ja genau.
Was das Publikum teilweise gutiert hat und teilweise war es einer wurscht, weil es hat eh so wenig gegeben, also hat man sich, glaube ich, erduldet. Wir haben aber einige Diskussionen gehabt. Also ich kann mich erinnern, irgendwann hat eine Dame hinterher gesagt, ist euch denn gar nichts heilig? Und wir im Brust und der Überzeugung, na. Ja, und dann, also das war, wie gesagt, ja, ich glaube 79 war das erste Feinkunstkabarett Waber-Programm. Und dann haben wir 4 Programme gemacht und 83 dann aufgehört, weil der Rudi nach Amerika gegangen ist, ein Jahr, und dann hat sich das aufgelöst. Und dann habe ich eigentlich solistisch weitergemacht.
Mhm. Wir sind aber immer noch in Graz natürlich.
Wir sind in Graz noch, genau. Und habe dann ein erstes Solo-Programm gemacht, das hat geheißen Sanfte Panik. Und habe in der Zeit auch eben für die kleine Zeitung, das habe ich von eigentlich noch vor der Matura, bei Anfang für die kleine Zeitung zu schreiben, lokal zuerst, dann bin ich nach 2 Jahren in die Kultur gewechselt, weil ich die Wasserleichen und Autounfälle nicht mehr ausgehalten habe.
Ja, aber das war so ein Job für die zum Geldverdienen. Nehmen
naja, nein, es war so, also ich habe dann eigentlich, also 1984 war das Jahr, wo ich mich entscheiden musste, mache ich jetzt Journalismus hauptberuflich weiter oder Kabarett. Und da ist mir dann eigentlich die Entscheidung abgenommen worden, weil die kleine Zeitung wollte mir unbedingt eigentlich die Redaktion haben, aber der Herausgeber hat meines Wissens das einzige Mal von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht, weil der war damals, also vom Styria Verlag, der war ein großer Freund des Bundesheers. Mhm. Man hat für ihn sogar einen eigenen Titel erfunden, Ehrenprotektor des österreichischen Bundesheers. Und er war halt auch mit der Wirtschaft sehr verbandelt und daher Atomkraftbefürworter und so. Und ich war halt einer der ersten Zivildienstberater überhaupt in der Steiermark und war natürlich gegen Atomkraft. Und also das heißt,
ich verstehe.
Es hat eine berühmte rote Mappe von ihm gegeben und da war nicht wenig von mir drin. Und der hat dann eigentlich sich sein volles Gewicht in die Waagschale geworfen und gesagt, nein, diesen Lukas, den stellen wir nicht fix an bei der kleinen Zeitung. Und dann habe ich gesagt, na, wenn es mir nicht willst, dann...
Dann habe ich was anderes.
Ich hab als Freier noch weiter den, damals war ich dann hauptsächlich den Jazzbereich betreut, was mich natürlich auch sehr interessiert hat selber. Und das habe ich noch einige Jahre gemacht, aber dann war klar, jetzt wird intensiv Kabarettkarriere gefördert. Und das ging ganz gut, weil eben, da war noch nicht so viel. Also
ja.
Das war damals wirklich so, noch das Publikum, teilweise auch Veranstalter interessiert an Neuen waren. Und dann habe ich 83, hat sich ja eben die Gruppe aufgelöst und ich habe eben dieses erste Soloprogramm gemacht und habe den Simon Bichler kennengelernt.
Ah ja.
Den ich zwar vom Sehen her schon gekannt habe, weil er eine beeindruckende Erscheinung in der Grazer Szene war, weil er zu seiner 1,98 noch dazu eine sogenannte Negerkrause gehabt hat, also so ein Jimi Hendrix Haarschnitt.
Ja, ein Afro sagt man, glaube ich, mittlerweile
auch. Ja, ja, genau. Ja, ich meine, ob Afro inzwischen.
Ob man das noch darf, ja, genau. Ja,
aber jedenfalls war der Simon eine beeindruckende Erscheinung. Wir haben manchmal, ohne miteinander zu sprechen, denselben Flipper-Salon besucht und nebeneinander geflippert. Aber dann, er hat dem Thomas A. eine Gruppe gehabt, die Beinhard-Rockbande Foot. Die hat wirklich so geheißen. Also,
ja.
Es war eine andere Zeit. Nein, das, ich meine, das ist lustig, das steht eher schon auf viel Hauswind.
Ja.
Haben sich dann aber eben umbenannt, weil manche Veranstalter dann sie nicht nehmen wollten mit dem Namen und auch Plakate runtergerissen worden sind. Und dann hießen sie Ömö die Rocksau. Und haben eines ihrer letzten großen Konzerte oder Shows gemacht in der Unimensa. Und ich bin von der kleinen Zeitung aus hin geschickt worden. Und der Simon Bichler hat Seppo Gründler, der Gitarrist, der das mit ihm betrieben hat, dieses Projekt, hauptsächlich gesagt, du bist einer da von der kleinen Zeitung, rede ein bisschen mit dem, dass er was Gescheites schreibt.
Ah ja.
Und so bin ich mit dem Simon Bichler in Kontakt gekommen und dann sind wir bald draufgekommen, dass wir beide eigentlich, also er hat zu dem Zeitpunkt auch schon ein Soloprogramm vorbereitet oder so, eben so eine inszenierte Lesung, ein bisschen sehr ähnlich wie ich. Und es gab damals diese Bewegung, oder diese Idee, die aus Deutschland gekommen ist, dass es besser ist, als man dort ganz allein als unbekannter Anfänger oder Anfängerin, man tut sich mit anderen zusammen, die ungefähr auf demselben Niveau sind. Und da haben wir Snowball-Prinzip, das irgendwie geheißen, Schneeballsystem, im positiven Sinne.
Ich verstehe schon, aber dass man halt, dass sie mehr oder weniger dadurch ein Netzwerk ergibt, so.
Genau. Und da haben wir dann gesagt, der Simon und ich, und dann war noch ein Grazer Autor, der Martin Krusche, der eben auch Lesungen gemacht hat, also wir drei wurden die paar Adressen, die jeder hat, quasi auf einen Haufen und tun gemeinsam aussenden. Und ungefähr in der Zeit habe ich über eine Bekannte einen Auftritt in Bregenz gekriegt. Und beim Kulturverein, und das war für die damalige Zeit sensationell toll bezahlt mit 2000 Schilling, weil man steht Bregenz,
Vorarlberg,
Schweiz, also anderes Niveau. Und ich habe zum Simon gesagt, du weißt was, nutzen wir die Chance, haben wir das Geld am Kopf, um Gigs aufzustellen. Und wir sind dann, haben quasi diese Reise nach Vorarlberg benutzt, um in Innsbruck 2 Tage zu bleiben und Auftritte zu keilen, mhm, und sind dann weitergefahren nach München, mhm, um dort Auftritte zu keilen. Und der Simon hat noch aus seiner Hippie- und Rockband-Zeit eben Leute kennt, wo wir pennen haben können. Und die, und hat auch das Auto, Auto gehabt. Und ich habe halt quasi die Gage eingebracht, mhm, für Benzin und
das ist ja ein tolles Ding Bild, so, was
ja, ja,
da gerade auftritt.
Ja, ja.
Ich kenne den Simon nur jetzt, nur ganz kurzes Einwurf, ich kenne den Simon durch den Graser Kleinkunstvogel, den
ja, ja,
immer nur organisiert, ja, ja, und so gut betreut. Aber ich stelle mir das gerade sehr, sehr lustig vor. Ihr zwei auf großer Mission Richtung Westen.
Das war sehr toll. Und wir waren so durchglüht, eben wirklich von unserer Mission, dass wir in Innsbruck sofort 3 Gigs aufgestellt haben. Mhm. 2 davon in Lokalen, die nie wieder danach außer uns jemals was gemacht haben, aber gut. Und sind dann nach München gefahren. Und das ist eine Szene, die werden wir beide nie vergessen. Sind dann zum Bauernhof gefahren, weil da haben wir gewusst, da sind nebeneinander 2 Telefonzellen am Bauernhof von München, mhm, war damals. Und wir haben eine Listen gehabt, jeder von 50 Telefonnummern, was in München und Umgebung gibt, und sind nebeneinander gestanden in diesen 2 Telefonzellen und haben eine telefoniert. Aber okay, wirklich, man muss sich das schon so in den Hörer rein, wir wollen spielen und so. Und auch da haben wir natürlich sehr viel Absand gekriegt, aber auch durchaus nicht, ja, nur. Und da waren wir, ich glaube 4 oder 5 Tage waren wir in München und wir haben dann 3 Adressen gekriegt, wo die gesagt haben, wir könntest du zumindest vorbeischauen einmal, Rema. Und eine davon war die Liederbühne Robinson. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber. Also
mir sagt es nichts, aber
ja, kann gut sein, ja. Die war sehr traditionell. Mhm. Und die hatten Open Mic, also offene Bühne, an 2 Tagen in der Woche. Und haben gesagt, ihr könnt gern da halt auftreten und mal schauen, ne? Und da sind wir dann am nächsten Tag hin. Und haben eben gespielt, war nicht so wahnsinnig viel Leid, ein Musiker war ein bisschen eigenartiger und so. Aber der Fredl Fesel war im Publikum.
Wirklich?
Aha. Und hat uns hinterher angesprochen und hat gesagt, das hat mir gefallen, Burschen, was habt ihr so vor? Und wir haben gesagt, ja, dort gehen wir hin, das Theater im Westen. Da hat er gesagt, das glaube ich ist nichts Gescheites. Und die Drehleier hat auch gesagt, wir können vorbeischauen. Da hat er gesagt, Drehleier, das ist gut. Sagt's dem Fesel, hat's gefallen. Mhm. Und dann hat sie tatsächlich ausgestellt, das Theater im Westen, das war so eine Off-Bühne, die man mieten hätte können. Der hätte auf Freude gehabt, wenn wir Miete gezahlt hätten und auf eigene Risiko gespielt. Das war nichts. Und in die Drehleier sind wir dann gekommen. Das war nicht dort, wo sie jetzt noch immer ist, in der Rosenheimer Straße, sondern ein paar 100 Meter weiter in der Balanstraße. Ein irrsinnig schönes Kabaretttheater, 250 Sitzplätze mit liebevoll ausgestalteter Dekoration, so viel Scheinwerfer, wie wir nie zuvor in unserem Leben auf einem Haufen gesehen haben, einer richtigen geilen Tonanlage. Und wir sind da drin schon gesagt, da werden wir nie spielen. Und sind wir dann hinterher ins Büro und da war ein Typ mit einem grauen Arbeitsmantel und die Chefin am Schreibtisch. Und wir haben halt der Chefin uns gesagt, ja, wir haben telefoniert und da waren die Infos und bitte dem Fesel hat's gefallen und so und wir täten so gern spielen. Und gelegentlich hat auch der Hausmeister was einer gerät und so. Und sie hat gemeint, ja, aha, und so weiter und so fort. Hat sich das alles angehört, das war ein Zeitl. Und das hat, also ich glaube ich sicher eine Viertelstunde oder was da, bis wir draufgekommen sind, dass natürlich der Hausmeister der Chef war. Und sie die Sekretärin. Und das war der Werner Winkler. Ganz ein toller Typ, muss man sagen, wirklich eine Säule des Münchner Kabarets. Und der hat dann gesagt, na ja, er überlegt seit ein paar Jahren, ob er nicht im August nicht zusperrt, wie alle anderen. weil das war Tradition in München, ganz August alles zu. Sondern, wenn eh alle anderen zu haben, warum nicht einmal offen haben? Und das tut einem natürlich keiner, der das Risiko einfach so nimmt. Klar. Aber wenn wir das Risiko nahmen, und da hat gemeint, aber beide, weil besser zwei Unbekannte als einer. Und es gibt im Haus eine Wohnung, da ist ein Zimmer, das ist zwar leer, aber das kennt man auch, wenn wir mit dem Schlafsack da pennen wollen. Und wir können die Küche mit benutzen von der Drehleier zum Frühstücken und so. Und sag sofort, wir nehmen das natürlich, ja, ganzen August. Und wir haben's erst wirklich glaubt, wie wir dann praktisch im nächsten Jahr 1984 nach München gefahren sind, sofort wie beim ersten Kiosk unsere Stadtzeitung gekauft haben, das Inn war das damals, mit den Termine, und gesehen haben, wir stehen tatsächlich in der Drehleier dort drinnen. Gell? Wir haben das nicht glauben
können. Ist klar. Habt ihr euch damals auch schon nur Leo Lukas und Simon Pichler genannt, oder habt ihr einen Namen gehabt?
Ja. Und das war ein Double-Feature. Also das war, ich habe die erste Hälfte gespielt, der Simon die zweite, und dann gab es eine gemeinsame Zugabe. Und ja, da waren wenig Leute bei der Premiere, und das war das erste Mal. Wir haben davor zwar, wie gesagt, in Innsbruck ein paar Sachen gespielt und auch so irgendwo am Starnberger See oder so, da haben wir ein paar Sachen aufgetan gehabt, was alles eher so Lokalsituation war. Also vielleicht schon, wenn eine Bühne, dann eine kleine, und eher so wirtshausmäßig. Das heißt, man hat immer das Publikum gesehen, und das war immer eher so das Ding. Ne? Und dann war das Drehleier, und ich gehe auf die Bühne und ich sehe nichts vom Publikum, weißt du, das schwarze Loch. Und ich habe das Gefühl gehabt, in meinem ganzen Set, da kommt null, also nichts, genau nichts zurück, da lacht keiner, nichts. Bin in der Pause, aber habe zum Werner gesagt, na gut, dann fahren wir übermorgen wieder heim. Ich habe gesagt, warte mal. Und dann gab es drei Kritiken. Im Bild hat geschrieben, zu fein, um verstanden zu werden. Was ich auch nicht schlecht gefunden habe. Und vor allem die Abendzeitung war wichtig, die das durchaus gutiert hat.
Ah ja.
Und wir sind jeden Tag, an dem es nicht geregnet hat, also es hat so einen Kopiershop gegeben in der Nähe, wo man sehr günstig kopieren konnte. Und da haben wir Flugzettel kopiert, mit hinten auch einen Text zum Lesen, quasi als Beispiel. Und sind jeden Tag, wo es schön war, in den englischen Garten gegangen und haben die Nackerten den Zettel auf den Bauch gepickt.
Also und schmeckt. Also, da hat man so einen Flyer an, aber ich hab's
genau, damals, ja.
Und das habe ich gar nicht gewusst, war oder ist im englischen Garten ein FKK-Bereich oder wie?
Ja, das war also damals berühmt, ja.
Ach so, das weiß ich gar nicht. Ach so.
Und, und haben halt wirklich gemacht, was geht. Damals haben gerade die ersten Privatradios angefangen. Da sind wir auch überall hin und haben halt was da und so und in die Zeitungsredaktionen noch, alles, was an Magazine gegeben hat und so. Und es war halt immer so, wenn es geregnet hat, war es besser besucht. Aber wenn schön war, haben wir dafür halt flyern gehen können. Gell? Und wie gesagt, also am Anfang waren da vielleicht, ich weiß nicht, 10, 15 Leute oder so. Und die letzte Woche waren wir ausverkauft.
Wirklich war.
250 Leute.
Wirklich war. Ja. Also so ganz klassisch hochgespielt.
Ja, einfach. Wirklich. Ja, sehr cool. War geil.
Das
war
richtig
viel Geld verdient.
Das glaube ich. Ja, und da das Gefühl, oder? Dass man München erobert in einem Monat,
das ist doch nicht nichts. Ja. Und mit dem sind wir dann zurückgekommen. Das hat natürlich prompt in Österreich die Karriere auch befeuert, weil, weißt du, wenn du im Ausland was reist.
Ja.
Noch dazu im verfeindeten Benachbarten. Ja, und so ging das dann halt los.
Und seid ihr dann im Duo geblieben, oder du hast dann schon wieder Solo gespielt?
Wir haben Solo gespielt auch, aber wir haben auch viel im Duo gemacht, weil wir uns ja persönlich sehr gern wegen haben.
Ja, das ist ja bis heute so.
Und haben dann dieses Double Feature, das hat geheißen Freibier und 23 weitere Wege zum unzerstörbaren Glück. Schön. Weil wir haben gesucht, was ist das am positivsten besetzte deutsche Wort, sind wir draufgekommen, Freibier. Und das ein Untertitel war eben, weil dieses eine Theater, was im Westend, was wir da angeschaut haben, die haben angeboten so ein Seminar, Wege zum unzerstörbaren Glück.
Okay, das verstehe. Das ist aufgelegt. Das ist aufgelegt. Ja, ja. Mhm. Ah ja.
Und da haben wir dann eben so rund ums Bayerische Meer, also um den Chiemsee, schon einiges gespielt. Mhm. Immer wieder. Nur, um das ein bisschen vorwegzunehmen, München ist lässig. Mhm. Und damals war es so, in München ist man viel leichter reingekommen als in Wien.
Ja.
Weil in Wien war es so, eben in der Kulisse habe ich dann irgendwann einmal gefragt, haben gesagt, naja, weißt du was, da spielt 2 Monate Recital, 2 Monate Steinhauer, 2 Monate haben wir unsere Eigenproduktion, 2 Monate der Witteseck und dann machen wir Sommerurlaub.
War das damals wirklich so? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und so, dass das einfach so richtige, so wie 2 Monate, das waren so eine richtige Spielserien dann.
Das längste, was ich in Graz gespielt habe, waren 9 Wochen im Theatercafé durchgehend.
Wirklich war?
Ja.
Aha. Immer ausverkauft. Ich meine, es ist für den Künstler eh total super, aber die Szene selber natürlich, die wird nicht sehr lebendig durch sowas. Ne?
Naja, es hat eben noch nicht so viel
gegeben. Ja, ja. Also. Mhm. Mhm. Aber genau, wenn wir jetzt schon nochmal dabei sind, du warst nach wie vor in Graz. Ne? Du wolltest in Wien spielen, aber du hast nur in Graz
gewohnt. Ja, und hab dann eben über diese Drehleier-Connection, da hat der Jörg Maurer, der jetzt eigentlich als Alpenkrimi-Autor eine zweite große Karriere gemacht hat, der hat eben auch mit der Drehleier viel gemacht und hat dort so Stücke inszeniert, so Komödien quasi. Mhm. Und da hat er eine gehabt, das war gerade die Olympiade in München. Das hat geheißen Bier-Olympiade. Und war so eine sehr lustige Geschichte über griechische Götter, die sich alle 400 Jahre wieder treffen, aber verkleidet als Ding. Und ich war der Halbgott Orpheus und quasi so eine Art Trubadix. Bin auch zu Beginn der zweiten Hälfte gefesselt und geknebelt am Klavier gesessen. Und das haben wir auch ewig gespielt. Also da habe ich fast ein Vierteljahr in München. Und habe dann bei den ersten 3 Solo-Programmen von Jörg Maurer Regie gemacht.
Ah ja.
Also da waren eigentlich meine ersten Regiearbeiten. Und habe lange überlegt, eben dadurch, dass ich da eher in München ein gutes Standing gehabt habe, ob ich nicht nach München gehen soll, was auch interessant gewesen wäre wegen der Bavaria natürlich. Und es war aber eben so, Tochter in Graz und Entfernung Graz, München, 6 Stunden mit dem Zug damals, Graz, Wien, doch nur
2, 3 sowas, ja.
Ja, genau. Und daher bin ich dann eben 1990 bin ich nach Wien gegangen. Aber da habe ich natürlich schon so in Wien besser. Also was eben so wird, München, weiß nicht, ob es immer noch ist, weil jetzt kann man ja draußen spielen, aber es war immer so, du kommst leichter rein, kriegst leichter durchaus Auftrittsmöglichkeiten, aber du fängst jedes Jahr wieder von null an.
So wie es auch schon ein paar Mal gehört, ja.
Also du müsstest das wirklich so permanent weiter bespielen, wie es der Severin macht zum Beispiel, der hat es geschafft, ne? Der schafft, der macht es gut. Aber das war mir dann zu aufwendig, oder das ist sich zeitlich nicht ausgegangen mit anderen Projekten und so. Und in Wien habe ich halt die Erfahrung gemacht, kommst schwer rein, wenn du aber mal drin bist, dann geht's auch ganz gut, oder dann kannst du auch was aufbauen, ne? Und das war dann eben 86, bin ich dann eben zum Strangl im Niedermeier und der hat auch, war zuerst kennt die keiner und so und dann hat er also ein paar Schmähs geführt und mir vor ein paar Prüfungen gestellt, die ich bestanden habe.
Wirklich, das habe ich noch nicht, über den Stand gehört man viel, aber von Prüfungen habe ich noch nichts gehört. Was hast du bestehen müssen?
Naja, das war bis zu, also wirklich blöde, also heute lächerliche Sachen. Ist eine fesche junge Frau gestanden an der Bar, hat gesagt, du hast eine Viertelstunde, wenn es dann mit dir mitgeht, kannst du spielen bei mir.
Okay.
Also,
ja. Also lang bevor MeToo.
Lange vor MeToo, ja genau. Ich habe die Prüfung bestanden, weil ich natürlich die Situation erklärt habe, ohne dass sie es gemerkt hat und sie mitgespielt hat.
Ja.
Aber jedenfalls habe ich dann eben für, ich glaube, Jänner 87 oder so, war das also, eine Woche Niedermeier gekriegt. Und er hat gesagt, na, besser zum Aufbauen vorher vielleicht mit einem zweiten, den auch keiner kennt, und hat mir einen sehr schüchternen Oberösterreicher vorgestellt, wo ich gedacht habe, oh ja, dem muss man wirklich helfen, also der ist so, so lieb und Ding und so. Und war der Josef natürlich.
Ich habe mir gerade noch, ich war mir fast sicher, dass das jetzt kommt, aber ich wollte es nicht vorwegnehmen.
Ja. Und da haben wir dann ein Tourprogramm gemacht.
Mhm.
Für Wochen und Wochen Niedermeier und dann noch
das heißt, die
Theater Salzburg und so und also so ein paar Aussätze.
Ja, das heißt, ihr habt euch den Abend geteilt oder ihr habt wirklich gemeinsam
was? Es war ein Duo-Programm, wobei wir natürlich schon viel Solo-Nummern abwechselnd gespielt haben und so. Aber es war eben so, seine Texte waren jetzt nicht sehr sauber geschrieben auf der Schreibmaschine und der war einfach so zurückhaltend und ich habe wirklich gedacht, na, man hat schon Talent, aber so, aber da muss man schon nachhelfen, weil beim Musikgeschmack war man sehr einseitig und altertümlich. Wir haben zum Beispiel auf Tom Waits gebracht, das
weiß ich noch.
Ja. Und dann haben wir das erste Mal auf der Bühne zusammen und ich plötzlich den Hader-Effekt bemerkt und hallo, ich wäre auch noch die, ich bin's, euer lieber Leo, hallo, war Wahnsinn, diese Wucht, diese Gewalt, also im positiven Sinn, ja, es war schon sehr, sehr, sehr toll. Und diese eine Woche im Niedermeier war dann auch voll, weil da habe ich halt, das sind halt Sachen, die am Anfang kannst du die machen, wenn du so überzeugt bist von dir und halt auch den Impetus hast und den Nipf. Ich war ja damals bei der kleinen Zeitung in Graz noch oder gerade so im Ausklingen und war in der Kulturredaktion tätig und habe daher gewusst, alles, was du nicht dreimal hörst, nimmst gar nicht wahr. Das heißt, ich bin damals dreimal vor dieser einen Woche, was ich in Wien gespielt habe, in Niedermeier, bin ich dreimal vorher nach Wien rausgefahren und habe alle Zeitungsredaktionen abklappert. Und hallo, und sagen, naja, wissen wir eh schon, wir tun ja unser Möglichstes. Ich sage, ja wurscht, ich will euch nicht auf die Nerven gehen. Ich will euch schon auf die Nerven gehen, aber wenn ihr es machen könnt, ist recht und so. Und das hat halt funktioniert. Ne? Also,
ja, das heißt aber, du warst da sehr ehrgeizig offensichtlich. Ne?
Ja, kann man schon sagen, ja. Also, und ich habe halt, ich wollte es halt einfach.
Ja, verstehe schon. Und jetzt die zweite Frage, die wir als Kabarettist ja immer wieder gestellt bekommen. Du hast das ja im Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt. Du hast damals dann schon ganz gut leben können davon.
Ja, das war wirklich nicht wenig. Also ich war ganz erstaunt zum Beispiel, weil ich lange Zeit da hat das wirklich schon gut funktioniert. Und habe ich da immer gedacht, ja, wir sind halt so die Halbamateure quasi, die richtigen Leute sind die Schauspieler. Und der Harry Josef und ich waren irgendwann einmal mit einem Schauspieler essen, einem Bekannten von ihm. Und dann hat der irgendwie die Rede auf Gage gebracht und so. Und ich war komplett schockiert, dass der viel weniger verdient als wir.
Hast du eigentlich, wollte ich vorher eigentlich schon fragen, hast du jemals irgendeine Ausbildung gemacht? Also, warst du jemals in der Musikschule oder so? Du spielst ja schon recht gut Gitarre.
Ja, so geht, ja. Also, ich war 7 Jahre Volksmusikschule Köflach.
Ah ja, ne, ja.
2 Jahre Blockflöte, 5 Jahre Akkordeon. Und Gitarre habe ich mir dann selber beigebracht und dann halt weiter bei anderen was abgeschaut und so. Und ich habe halt immer, also was die Musik betrifft, versucht von besseren Leuten zu lernen.
Ja.
Das heißt, ich habe in schon 82 ein Trio gehabt mit dem Joe Dicing und dem Christian Mutspiel. Der Christian Mutspiel ist der Komponist, der die Ö1 Signations für 9 gemacht hat.
Okay.
Also richtig gute Leute, die halt in Graz auch mal studiert haben. Und ich habe das waren so Vertonungen teilweise, und denen haben die Kompositionen erstaunlich gut gefallen, und die haben mich halt dann auch weitergebracht, ein bisschen über Jazzharmonik teilweise und so. Mhm. Und dann mit dem Bernd Lueff habe ich sehr viel gemacht später, der mir auch immer wieder Sachen transkribiert hat, also gesagt, du weißt schon, was du da eigentlich machst in der Nummer, so genau, du machst das und das. Ach so, wow, gar nicht schlecht. Also ich habe so ein bisschen, glaube schon, dass ich ziemlich musikalisch bin, aber halt eine theoretische Ausbildung nicht so großartig gehabt, das habe ich mir dann halt angeeignet, teilweise natürlich auch durch meine Tätigkeit als Jazzkritiker und so. Und das ist bis jetzt eigentlich, dass ich immer wieder versuche, mit guten Leuten halt zu tun. Ich nehme jetzt beim Andi Bartosch Gitarrenstunden. Nee, wieder einmal auf die alten Tag, ja. Und da hat man sehr viel gehabt, muss ich wirklich sagen. Ja. Naja, und sonst habe ich eben schon Ende der 70er Jahre, wie ich nach Graz gekommen bin, halt so Bewegungstheater gemacht. Das gab's damals auf dem USI, auf dem Universitätssportinstitut, so, und das waren die Anfänge von Impro.
Ja, ja.
Kann man sagen. Also, das ist noch Bewegungstheater, Theatersport und so. Und da habe ich sehr viel gemacht, das hat mir recht taugt. Nämlich, weil wie ich angefangen habe, war ich extrem kopflastig.
Also ja,
Talking Head, sonst nix. Und das haben mir dann manche Leute auch gesagt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss dann schauen, dass ich da mehr körperlichen Ausdruck reinbringe und so. Und da hat mir das extrem geholfen. Und ich habe dann halt in Graz gegeben, diese Sommerschule für Artistik und Straßentheater. Das waren immer so 3 Wochen Kurse. Da habe ich dann mal gemacht, schon Clash, Pantomime, Modern Dance.
Ja,
also
ja.
Das hat mich echt viel gehabt.
Das glaube ich, ja.
Weil ich eben auch gemerkt habe, es gibt auch viel Leute, die sich halt auf die Bühne stellen und was aufsagen.
Genau, ja.
Und damals war das die Norm. später, nachdem wir alle so viel umgekupft sind auf der Bühne, kamen dann Leute, die bewusst sehr wenig gemacht haben. Ich kann mich an ein Brüderpaar aus Oberösterreich.
Ja.
Oder Gunkel.
Genau. Ja.
Also, aber damals war mir das eben wirklich wichtig, eben auch andere Elemente einzubringen. Aber so eine klassische Ausbildung in dem Sinn von Schauspielern.
Ja,
so.
Ja, aber eben, wie du sagst, solche Dinge, das, ich habe es ja auch mittlerweile gemacht und das bringt dann schon was. Ne?
Ja.
Wir sind jetzt in den mittleren 80er Jahren, sagen wir ungefähr.
Ungefähr, ja.
Ja. Und du warst ja schon relativ erfolgreich dann zu der Zeit, aber es war schon noch ein bisschen ein Weg dann, bis du dann wirklich der Leo Lukas geworden bist, der dann die Preise gewonnen hat und du.
Naja, das war eigentlich, muss ich sagen, 86 war eben dieses erste, dass ich nach Wien reingekommen bin, ins Niedermeier und so, und dann ging es eigentlich recht flott. Also 87 habe ich den Salzburger Stier gekriegt.
Genau.
88 die Irene und 89 die Menubeln. Und das Programm von der Irene habe ich mit ihr zusammen geschrieben und inszeniert, und bei den Menubeln war ich auch Hauptautor. Also ich habe
eigentlich drei Jahre
hintereinander den Stier gekriegt. Oder einer der Hauptautoren oder Autorinnen, oder die für die Hammerl viel Sachen geschrieben und so.
Das war ja immer schon was ursprünglich ein bisschen nebenbei mitgegangen ist bei dir. Du hast ja zum Beispiel mit Gerhard Haderer ein Buch schon gemacht, Jörgi der Drachentöter.
Wäre nach heutigen Maßstäben Platin gewesen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das war in alle Bestsellerlisten, monatelang. Ja. Dann hast du einige Programme. Ich habe zum Beispiel ein Buch daheim, das habe ich jetzt in der Vorbereitung wieder gefunden. Das heißt Nackte Zahlen zu deinem Programm von dir und vom Simon Bichler hat es ein Buch gegeben. Dann gibt es das Leo Lukas Lesebuch, das habe ich jetzt also ein bisschen durchgeschaut. Ja. Ein äußerst amüsantes Buch. Ich habe das erst jetzt so in der Vorbereitung durchgeschaut.
Ja, es wird jetzt bald einmal vergriffen sein und vorerst nicht wieder neu aufgelegt.
Also wann das jemand noch irgendwo erwischt, große Empfehlung. Und dann ist aber was bei dir dazugekommen, was ja mittlerweile, glaube ich, einen großen Teil von deiner Arbeit ausmacht, nämlich du bist im Autorenteam von Perry Rhodan.
Genau.
Kannst du Perry Rhodan einmal kurz erklären? Das ist ja ein riesiges Universum. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Das nimmt kein Ende. Aber wenn man das gar nicht kennt, kannst du einmal kurz erklären, was das ist? Das ist ja, wenn ich das nicht schnell sagen darf, das ist ja viel größer und umfangreicher als Star Trek oder Star Wars. Es ist das größte Science-Fiction-Universum, das es gibt eigentlich, oder?
Ja, es gibt nichts Vergleichbares. Also ja. es ist, man könnte sogar noch, man kann auch mit Fug und Recht sagen, es ist das größte literarische Projekt der Menschheitsgeschichte. Es gibt nichts Vergleichbares. Das entstanden ist es 1961, haben zwei deutsche Autoren, der Walter Ernsting, der unter dem Namen Clark Dalton geschrieben hat, weil sich damals eben englische Sachen besser verkauft haben, und der Karl Herbert Scheer eben eine Serie konzipiert auf 50 Folgen, also auf 50 Heftromane, die in wöchentlichen Abstand erscheinen sollten. Das war eben, hat es damals nicht gegeben, es hat schon deutschsprachige Science Fiction gegeben und viele Übersetzungen aus dem angloamerikanischen Raum hauptsächlich, ein bisschen aus dem russischen Strugatskis und so. Und dann hat diese, das war eben Perry Rhodan, und das hat irrsinnig eingeschlagen. Also das war halt, das hat wirklich genau gepasst zu dem Zeitpunkt. Und man muss auch sagen, dass das genial gedacht war von diesen beiden Gründungsvätern, weil die Perry Rhodan-Serie beginnt im Jahr 1971 mit der ersten Mondlandung. Da haben sie sich ein bisschen vertan, weil sie war dann doch 1968 schon. Und Perry Rhodan ist einer von vier US-amerikanischen Astronauten, die am Mond landen und dort ein Raumschiff finden, einer technisch weit überlegenen, aber humanoiden Rasse, der Akoniden. Und mit dieser Technologie befrieden sie die Erde. Also die kommen dann zurück und landen aber nicht in den USA, sondern in der Wüste Gobi. Mhm. Und der Band 1 von Perry Rhodan endet damit, dass Perry Rhodan für seine Uniform praktisch das US-amerikanische Zeichen overtut und sagt, er ist jetzt kein Amerikaner mehr, er ist jetzt Terraner. Also er ist für die ganze Menschheit sozusagen. Mhm. Und wie gesagt, das war 1961. Nein. Mhm. 1961, ja genau. Mhm. Ja, es war 1961. Kalter Krieg, wirklich weltweite große Sorge, Kuba-Krise, dass es einen Atomkrieg gäbe. Und da war diese positive Utopie sozusagen, also die Menschheit wird vereint, weil es ein größeres Ziel gibt, nämlich zu den Sternen, weil es diese Möglichkeit gibt, das Universum zu erforschen. Mhm. Und eben angeführt sozusagen von diesem Perry Rhodan und seinen zuerst Astronautenfreunden, und dann kommen andere Leute hinzu mit parapsychischen Fähigkeiten, also sie haben sich halt überall bedient, was es schon gegeben hat an Motiven, und auch sehr viel neu erfunden. Also es wird auch oft diskutiert, ob die Borg bei Star Trek von den Pospis bei Perry Rhodan abgekupfert sind. Ich glaube nicht, aber die Pospis waren viel, viel früher, und man kommt natürlich auf ähnliche Ideen in solchen Sachen. Ne? Und der große Unterschied zu jetzt dem bekannten Fernseh- oder Kinofilmserien ist eben, dass Perry Rhodan eine Heftromanserie war und ist bis heute und einfach geschrieben worden ist. Und vor allem am Anfang, die haben gedacht, okay, 50 Hefte, da packen wir eine, was geht. Und es war dann auch der riesige Erfolg, dass es eben einfach weitergelaufen ist, und ich arbeite jetzt gerade am Band 3219.
Das ist echt Wahnsinn, ja.
Und das ist so wahnsinnig gigantomanisch, weil schreiben kannst du ja alles. Weißt, wenn du eine Episode für irgendeine Star Trek Serie schreibst, musst du ja auch mit überlegen, wie kann man das dann filmen. Mhm. Die haben am Anfang so wenig Budget gehabt, darum haben sie das mit dem Beamen erfunden, mehr oder minder. Oder die landen immer auf irgendwelche Planeten, wo es eh kein Problem mit Sauerstoff gibt. weil sie halt einfach nicht das Geld für Raumanzüge gehabt haben und für Shuttles und so Zeugs, ne? Und bei Barry Roden, die haben am Anfang, haben die da hingeschrieben, also, die haben sich überhaupt nichts geschissen, gell? Und es war aber auf der anderen Seite eben schon für die damalige Zeit in etlichen Punkten richtig vorn. Ne? Es ist, hat Vorwürfe gegeben, dann in den 70er Jahren, so auf der Periode wäre so Lanza im Weltraum und eben zu kriegerisch oder so, und Periode ist ein Art Diktator oder so. Vorwürfe, die nur zu einem sehr kleinen Teil berechtigt sind, muss man wirklich sagen. Und weil eben zum Beispiel, es gab von Anfang an interessante Frauenfiguren, was wirklich noch nicht selbstverständlich war damals. Und es gibt eben, also das eine ikonische ist eben diese Szene, wo Roden sagt, er ist jetzt Terraner. Und das andere ist ein Titelbild von etlichen 100 Heften später, wo sich quasi eine menschliche Hand und die eines Echsenwesens oder so einen Friedensschluss geben, sozusagen. Also diese eine Grundhaltung der Toleranz, die jetzt nicht selbstverständlich war, in den 60er und 70er Jahren. Und das war ja so, dass auch die in der Heftserie beschriebenen russischen und chinesischen Gegenspieler oder so nicht schwarz-weiß nur als lauter böse oder so beschrieben worden, sondern die Amerikaner nicht nur als gut und so, gell? Also und aus dem heraus hat sie eben jetzt dieser wahnsinnige Kosmos der Serie entwickelt. Ich sage immer, man kann sich am ehesten so vorstellen, wie eine avancierte zeitgenössische Fernsehserie.
Ja.
Also sowas, wie es gegeben hat, Lost oder Breaking Bad, also richtige Fortsetzungsserien, die nicht nur einzelne Episoden haben, sondern wirklich aufeinander aufbauende Handlungsstränge. Und es wird auch so ähnlich produziert. Also bei diesen Serien gibt's die Showrunner, heißt es.
Genau, das wäre so eine Frage gewesen, aber erklär bitte, wie kann man da den Überblick bewahren oder wie das da so ist, irgendwo muss ja das ein bisschen zusammenlaufen.
Ja, also so wie es bei diesen Fernsehserien Showrunner gibt, haben wir Exposé-Autoren bzw. Chef-Autoren, wie man das bezeichnen will. Lange Zeit war das immer einer, jetzt schon seit einigen Jahren sind es zwei, die das zusammen machen, übrigens beide studierte Germanisten. Und die geben so quasi den großen Handlungsbogen vor und portionieren das auch. Also auf das einzelne Heft, so quasi wie die einzelne Folge in der Fernsehserie.
Ja, genau.
Und dieses Exposé kriegen wir dann. Und da sind halt Sachen drin, die müssen vorkommen. Sachen, die werden vorgeschlagen, die musst du aber nicht unbedingt nehmen.
Aha.
Und du kannst da recht viel selber dazu durch, in Behandlungen oder so. Also es ist wirklich sehr ähnlich wie Drehbücher schreiben für so eine Serie. Und es gibt jährliche Autoren- und Autorinnenkonferenz. Inzwischen sind wir 11 im Team, davon 3 Frauen. Auch unsere Cheftechnikerin ist tatsächlich eine studierte Physikerin, die Verena Themsen. Und da wird halt besprochen, wie ist der letzte Zyklus gelaufen, was hat man Ideen fürs Nächste und so, können alle Ideen einbringen, werden auch diskutiert und manchmal aufgegriffen, manchmal nicht. Also das heißt, wir haben schon Einfluss auch auf die große Linie, aber es ist eine Zwischenstufe, wo eben die Handlung konkretisiert wird und aufgesplittet auf die einzelnen Hefte, und das machen eben diese beiden Chefautoren zusammen mit dem Chefredakteur, weil das ja in einem Zeitungsverlag immer noch erscheint, und ursprünglich heißt es ein Chefredakteur, und das ist der Klaus Frick, der auch wirklich ein irrsinniger Glücksfall ist, der auch als Fan angefangen hat, der war Wackersdorf-Besetzer, also Bauzaun-Besetzer und Punk in seiner Jugend oder jungen Erwachsenenzeit, und ist einfach immer noch ein cooler Typ. Also der sehr zu uns Autoren oder Autorinnen haltet und uns auch den Rücken über dem Verlag teilweise frei haltet, gell?
Ja, wo ist denn eigentlich der Hauptsitz von dem Verlag?
Oder? Der Hauptsitz ist in Rastatt bei Karlsruhe, wobei das also wirklich aus Tradition ist, weil inzwischen ist das geschluckt worden vom Bauer Verlag, der in Hamburg sitzt. Die haben alles, also die ganzen anderen Heftserien, und die haben ja ganz viel so die Frauenzeitschriften und so Zeugs, also Pabel Möwe gehabt, das ist alles nach Hamburg gewandert. Nur Peri Roden sitzt nach wie vor in Rastatt, weil halt die Leute, die das machen, durch die Redaktion, sagen sie, gehen nicht nach Hamburg. Mhm. Und in dem Fall muss sich der große Bauerkonzern dem beugen, genauso wie er uns immer noch ordentlich bezahlen muss, unsere Autoren und Autorinnen, weil wir halt die Einzigen sind, die das machen können. So ist es ganz einfach. Also jeder von uns ist natürlich ersetzbar und jede, aber das Autorenteam hält gut zusammen, weil sie kommen immer wieder auf die Ideen, hey, könnte man denn da ein bisschen die Honorare kürzen und so. Und ja, dann sucht euch, wenn ihr das schreibt. Geht nicht, du kannst schnell kann keiner einsteigen. Es gibt natürlich, kommen immer wieder neue dazu, gute Leute und so. Und aber auf einen Touch geht es nicht. Mhm, da haben wir also insofern eine gewisse Macht auch, kann man sagen, gegenüber dem Riesenkonzern. Und der Redakteur macht das auch wirklich gut. Aber die portionieren das sozusagen und dann kriegt man halt das Exposé zugeschickt. Und dann, das berichten alle Kolleginnen und Kollegen, dann sind meistens 2 Tage, in denen man durch die Wohnung hirscht und die Welt verflucht und warum man wieder so ein scheiß Exposé gekriegt hat, wer soll das schreiben. Dann hat man sich irgendwie zurechtgelegt und dann kann man das halt machen. Und wir haben natürlich inzwischen ganz andere Produktionsmöglichkeiten durch die Kommunikationsmöglichkeiten. Also lange Jahre ist die Serie so geschrieben worden in einer Zeit, wo du nicht einmal von einer deutschen Stadt zur anderen länger telefonieren hast können, weil das so teuer war. Weißt, wir kommunizieren jetzt natürlich ständig und über E-Mail und haben eine eigene Plattform auf wie heißt das? Slack, wo wir uns austauschen und so und können jederzeit anrufen und so. Also das heißt, man kann dann, oder ich kann dann schon auch recht oft Einfluss nehmen. Ich sage dir, pass auf, also da, ihr schlagt da was vor, aber das erscheint mir sowas von unlogisch. Kann man das nicht anders machen oder so. Dann, mach. Oder halt, nein, muss leider unbedingt sein. Ich vergleiche es immer, also wenn du sonst Romane schreibst, oder auch so wie meine Krimis oder so, das ist wie Tennis. Single. Du bist im Grunde allein und du musst halt jetzt das machen. Peri Roden ist Fußball.
Ach so,
das ist, ein Mannschaftssport.
Ja.
Und da muss man halt auch manchmal das in Kauf nehmen, dass man Laufarbeit für andere erledigt.
Sprich, du musst bestimmte Thematiken einmal etablieren, die andere dann dringend brauchen.
Richtig, so. Also mein letzter erschienener Band 3206 hat bei einer Hardcore-Fangruppe, die sich halt in so einem Forum austauschen, ganz böse Reaktionen hervorgerufen, weil ich eben einen Gegenspieler geschildert habe, der richtig böse ist. Und der war so böse, dass einer das wirklich anzipft hat. Also die haben dann den Boten geschlagen, also mich, also den Autor. Und der nachfolgende Roman vom Kollegen, wo dieser Böse dann doch halt besiegt wird von Peri Roden, hat himmlische Kritiken von der gleichen Gruppe gekriegt. Und das ist halt so wie, in einer Fußballmannschaft, du musst halt im Mittelfeld an den Ball abjagen, notfalls sogar mit ein bisschen einer unsauberen Aktion.
Ja.
Und dann kann der Kollege das Goal schießen im Gegenstoß.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das finde ich aber lässig mit. Ich finde es eigentlich toll, dieses Mannschafts- oder dieses Teamfeeling, den man da hat. Ne?
Du schreibst ja Krimis, also noch nicht so lange wie Peri Roden, aber mittlerweile gibt es 2 von dir.
Es gibt 2 und den dritten werde ich in einem Monat anfangen.
Ah ja, interessant.
Der kommt im Herbst.
Von deiner Biografie auf der Peri Roden-Seite steht Folgendes. Wenn sich die ganze Menschheit in derselben Weise weiterentwickelt wie Peri Roden, dann schaffen wir es vielleicht wirklich einmal dorthin, wo wir hinwollen und hingehören. Ja, genau, zu den Sternen. Glaubst du an das wirklich? Oder glaubst du, dass wir dass das eine Perspektive ist für uns Menschen, dass wir eines Tages auf anderen Planeten leben?
Ich glaube schon. Das glaube ich schon. Wobei ich fürchte, das ist nicht mehr der Lehm wert. Aber also es ist statistisch so vollkommen unwahrscheinlich oder es wäre so eingebildet von uns als Menschheit zu glauben, wir sind die einzigen intelligenten Wesen im Universum. Die Distanzen sind natürlich riesengroß, aber es gibt derartig viele Milliarden Galaxien mit unzähligen Sonnen und Planeten und also da muss noch was anderes sein. Ne? Mhm. Die Distanzen sind natürlich eine Geschichte, da teilweise auch die zeitlichen, weil das erstreckt sich ja über einen irrsinnigen Zeitrahmen. Also das heißt, damit jetzt da zwei Zivilisationen gerade ungefähr gleich weit sind, ist schon nicht mehr ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder deutlich geringer. Aber ja, also ich glaube schon, dass nicht alles gewesen sein kann, so ungefähr, hier auf diesem Planeten. Weil man ein ganz beliebter Topos der Science-Fiction-Literatur und auch der Periodenserie ist natürlich Zivilisationen, die so deppert sind, dass sie einen einzigen Planeten kaputt machen. Mhm. Da schaut's nicht so gut aus momentan. Also ich nehme die Klimageschichte schon sehr ernst, muss ich sagen. Mir kann's, bin 64, bald einmal wurscht sein, aber meine Kinder nicht. Mhm. Und ja, also da und ich finde auch, dass es halt zu uns jetzt da als Spezies, die wir sind, als Menschheit, auch gut passt, sich immer weiter entferntere Ziele zu stecken oder so.
Ja.
Und ja, was kann interessanter sein als die Sterne, die man am Himmel sieht, ne? Mhm. Und von dem man inzwischen jetzt auch weiß, was sie sind.
Ja, ja.
Außer man ist Anhänger der Flacherde-Theorie, aber das bin ich eher nicht.
Das habe ich mir fast, ich hab mir's fast gedacht. Jetzt so ein bisschen kurzfristiger gedacht, glaubst du, dass die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
Mein nächstes quasi Programm, das ich vorbereite, hat den Titel Hoffnungslos optimistisch. Mhm. Ich bezeichne mich gerne als hoffnungsloser Optimist. Mir gefällt diese Dialektik da drinnen. Ja. Mhm. Und also was mich recht viel gekauft hat in den letzten Jahren, muss ich sagen, waren diese 2 Bücher von dem israelischen Philosophen.
Du meinst sicher Yuval Noah Harari, oder?
Genau, genau. Also Sapiens und, also ich kenne nicht, ob es in Englisch.
Homo Deus, glaube ich, hat das 2.
Klasse. Ja, genau. Ja. Und vor allem das 1. des Sapiens und so, wo er recht schön sagt, dass eigentlich wir schon ganz schön was erreicht haben als Menschheit.
Ja, das, ich kenne also, die Bücher ja auch und mir dauert es wesentlich und ich finde das auch einen vollen guten Punkt irgendwie.
Eben. Also er bringt das Beispiel mit den 4 Reiter der Apokalypse, von denen man eigentlich 3 schon fast besiegt hat. Ja. Also Seuchen, sagt man jetzt noch Covid, aber was mit Covid passiert, ist schlimm genug. Mhm. Aber kein Vergleich zu vor 100 Jahren oder so, wie man damit doch letztlich fertig geworden ist. Und Hunger, immer noch verhungern viel zu viele Menschen, aber trotzdem Krankheit, Pestilenz. Also da ist schon Krieg, trotzdem auch furchtbar jetzt der Ukraine, andere Kriege, die es gibt auf der Welt, viel zu viel. Trotzdem ist die Entwicklung eigentlich, wenn man sie über länger betrachtet, relativ positiv.
Positiv, gell?
Ja. Finde ich auch. Und eben auch, das ist halt auch mein eben dann hoffnungsloser Optimismus, dass ich sage, dass halt auch die Entwicklung, die weitergeht, das hat natürlich negative Sachen, weil das teilweise irrsinnig schnell ist, dass man schon fast nicht mehr mitkommt, aber hat eben auch positive Sachen. Ich habe zufällig getroffen, den einen Wissenschaftler, wenn ich meinen Namen merken darf. Das war also im ersten Lockdown bei der Sendung im Fernsehen, über die der Sichrowski macht, irgendwas mit Lesen. Wurscht. Mhm. Jedenfalls.
Ich bin jetzt auch ein bisschen überfragt.
Ja. Jedenfalls hat er dort auch sein Buch vorgestellt und das haben wir halt Bill Gates hat gesagt, das war anlässlich von Covid insofern ein kompletter Durchbruch, als erstmals auf der ganzen Welt Wissenschaftler wirklich zusammengearbeitet haben. Also nationenübergreifend, konzernübergreifend und so. Sonst hätte man nie so schnell den Impfstoff zusammengebracht oder so. Und oder die Impfstoffe. Und das ist eigentlich ein toller Nebeneffekt war sozusagen, weil sonst war es halt immer so, jeder Forscher, jede Forscherin huckt auf die eigenen Ergebnisse und so, ruckt das möglichst nicht raus und so. Und da hat man wirklich also kooperiert, ne? Und ja, wenn das irgendwie, es wird sicher wieder Rückschläge geben, politisch sowieso, aber längerfristig versuche ich, eben optimistisch zu bleiben.
Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Naja, ich glaube, ich werde die Wohnung noch haben. Ich hoffe.
Ja, sehr schöne Wohnung im Übrigen. Die habe ich noch gar nicht kommentiert, also zumindest noch nicht on-air kommentiert. Ja. Sehr schön.
Mein kleines Starstudio. Nein, also ja, ich kämpfe natürlich wie viele andere auch mit der narzisstischen Kränkung des Älterwerdens. Wie kann man das, ich bin 64, ist es unfassbar. Also ganz schwer. Na wirklich. Also,
ja.
Ich habe das Glück, obwohl ich sehr viel Schindluder getrieben habe, noch relativ gut benannt zu sein. Ich treibe relativ viel Sport, gehe gerne am Berg und so. Habe Riesenfreiheit an meine Kinder natürlich. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass in 5 Jahren nicht sehr viel anders sein wird. Muss ich sagen. Vielleicht, dass manche Sachen noch eben jetzt im Herbst kommt der dritte Krimi raus. Da darf er ruhig noch ein bisschen mehr bei Höhe sein. Beim zweiten bin ich ein bisschen, ja, der hat relativ wenig mediale Aufmerksamkeit gekriegt, das war ein bisschen ungünstig.
Mhm. Ja, da
waren ein paar Faktoren und so. Aber ja, also das, ich würde gern diese Mörder-Serie noch ein bisschen weiter treiben, weil Ideen hätte ich. Und Roden möchte ich auch noch schreiben, solange es mir losen.
Ah ja, ich glaube, das steht dem nicht viel im Weg, oder?
Ich nehme immer noch, wie gesagt, Gitarrenstunden und will eigentlich, habe ein paar Lieder in Arbeit, also ein paar Reiche. Ich spiele gern, wenn es nicht zu oft ist. Es funktioniert immer noch ganz gut, mit den Leuten, muss ich sagen. Also das ist schon okay. Die nächsten Regieprojekte strengen auch an.
Ich denke, klingt doch super.
Ja, ja, klingt eigentlich gut, ja.
Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Naja, also momentan gefällt mir dieser Titel hoffnungslos optimistisch sehr gut. Ob der dann für die ganzen Memoiren gilt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich das jemals machen werde. Dieses Leo Lukas Lesebuch hat einige autobiografische Sachen drinnen, das finde ich ganz okay, die wollte ich erzählen, aber sonst so wahnsinnig interessant war es auch nicht. Also, ja. Und manche Sachen, also die größten Blödheiten, die will ich gar nicht unbedingt breitreten, beziehungsweise darf ich denn nicht, weil halt auch andere dafür beteiligt waren. Also, weiß gar nicht, ob das so interessant
ist. Okay, ja. Aber es ist sozusagen, es ist immer so meine Abschlussfrage. Einigen wir uns auf hoffnungslos optimistisch?
Ja, können wir uns einigen, ja.
Leo, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, ich danke für die Einladung und für das wirklich ganz, ganz tolle Gespräch.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Beides, aber eher Kaffee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Weder noch.
Ah ja.
Wenn, dann eher noch, also Hafer oder Soja oder sowas.
Ah ja, okay. Comedy oder Kabarett?
Ja, schon Kabarett eher, wobei es gibt schon tolle Comedy-Formen auch.
Komödie oder Tragödie?
Ist es selbe.
Buch oder E-Reader?
Meine Therapeutin sagt dann immer kommen sie daher mit dieser Zweigleisigkeit und mit diesem Zwiespalt. Wahrscheinlich bin ich ein zwiespältiger oder zwiegespaltener Mensch. Also Buch, an sich eindeutig Buch. Aber ich bin jetzt kein so ein totaler Bibliophiler. Ich mache Eselsohren in Bücher, was manche Leute überhaupt nicht aushalten. Ich brauche keine Erstausgaben und so. Und inzwischen nehme ich mir zum Urlaub oder schon gar, wenn ich 14 Tage auf der Alm bin, natürlich die Sachen in digitaler Form mit, weil sonst brauche ich einen eigenen Koffer nur für die Bücher.
Ja, verstehe. Handy oder Notizblock?
Also auch beides, wobei das hat sich schon wirklich geändert. Also die Notes-Funktion am Handy nutze ich inzwischen auch.
Die ist super, finde ich, oder?
Ja. Also was ich nicht tue, was zum Beispiel mein 14-jähriger Sohn macht, dass er halt lauter was aufgerät oder so. Mhm. Also halt, und der verschickt teilweise immer Nachrichten, einfach Audio-Nachrichten. Mhm. Das mag ich gar nicht.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Ha, einmal ganz klar, elektrisch.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Ich glaube, dass mir mehr Bauch gut täte, aber ich bin doch eher Hirnwichser.
Stadt oder Land?
Stadt und Berg.
Okay.
Also, was ich überhaupt nicht verstehe, oder ich will da niemandem nicht was Schlechtes nachdichten oder so, aber was für mich halt überhaupt nicht in Frage kommt, ist Speckgürtel. Mhm. Ja. Also da habe ich nur die Nachteile und überhaupt keinen Vorteil. Also am Land, ja, wandern, aber möglichst jenseits der Baumgrenze.
Okay, aha.
Und sonst bin ich wirklich überzeugter Städter, muss ich echt sagen. Also, und da auch so weit in der Stadt, wie es geht. Ich bin gerade sehr zentral gewohnt. Ich bin wirklich froh, dass ich da jetzt im 7. Bezirk bin in Wien. Das ist, ja.
Ja, glaube ich da, ja. Aber das vielleicht noch dazu, Fahrrad oder öffentlich?
Ja, auch beides natürlich. Also ich bin militanter Radfahrer. aber Vor- und Nachteil zugleich, schon wieder so ein Zwiespalt. Dadurch, dass ich eben hier im 7. wohne und die Öffis hier wirklich gut sind, super, komme ich eigentlich gar nicht mehr so viel zum Radlfahren wie früher, muss ich sagen. Also früher war für mich das Fahrrad wirklich also das Verkehrsmittel. In Graz sowieso und in Wien dann auch, wie ich an der alten Donau drüben gewohnt habe und so. Und jetzt zahlt sich es halt oft, da die Infrastruktur so gut ist, wirklich nicht aus, das ist Radlaufsperr, gell?
Ja.
Aber ich mache gerne Ausflüge mit meinem Sohn zusammen auch und so.
Mhm, ja. Stephansdom oder Riesenrad?
Ha! Ja, hat beides seine Berechtigung. Mir als Gaukler ist das Riesenrad verwandter.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Nein, Donauwalzer, auf jeden Fall. Ich meine, der Radetzky-Marsch ist schon eine leibende Nummer, gibt's nichts, aber wir wissen ja auch, nicht so besonders gut konnotiert. Und der Donauwalzer ist einfach wirklich eine geile Komposition. Also das muss man echt sagen. Und ich finde es aber auch lustig, dass der Strauss selber gesagt hat, an dem hängt der nicht viel, weil der ja eigentlich durchgefahren ist bei der Uraufführung. Nur ums Trio wäre am Lad.
Das weiß ich gar nicht. Ach so.
Ja. Nein, das war ursprünglich für einen Männergesangsverein, für die Faschings-Sitzung, also die Begleitung zu einem Chor.
Ah ja.
Mhm. Und der Text ist furchtbar trivial, also ist wirklich ganz arg, der ursprüngliche, weil das eben so dieses, da wollen wir so eine Question-Answer, also so eine Frage-Antwort-Geschichte. Mhm. Ein Teil vom Chor hat die Frage gesungen, die anderen haben dann so hinten nach oder ein Echo gemacht und so. Und da hat der Strauss ursprünglich da gedacht, das ist so eine Gelegenheitskomposition. Ums Trio wäre es am Blatt gewesen.
Interessant, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Kernöl oder Olivenöl?
Ja, beides, also es hilft nichts. Natürlich, Kernöl ist super, ganz toll, aber Olivenöl auch, ganz super.
Piste oder Strand?
Brauche ich beides nicht so wirklich. Also ich liebe das Meer, aber ich muss nicht reinigen. Und ich muss schon gar nicht stundenlang mit 100 oder 1000 andere auf irgendwelche Liegen umlernen, also da 20 Meter davor. Also in einer gewissen Entfernung, wo man hinsieht, im Schatten, mit netten Getränken vielleicht, einer guten Literatur oder so. Ja, ganz toll. Also ich mag ich gern. Und Piste im Sinn von Skipiste, Langlaufen, leidenschaftlich gern, aber alpin gefahren bin ich schon wirklich lang nicht mehr.
Okay. Mhm. Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Zu selten leider, aber eigentlich schon Kino. Wobei ich mir jetzt da eben zu Weihnachten einen Beamer geleistet habe und also wir gesagt haben, wir machen jetzt öfter ein Heimkino. Und ich habe natürlich auch vor, dass ich vielleicht beim Programm auch auf der Bühne einsetze und so, was wir ja schon gemacht haben, das immer noch die. Aber grundsätzlich, es ist schon lässig. Also.
Ja, das glaube ich. Ja. Chips oder Popcorn?
Auch nicht so. Soletti.
Okay. Arthouse oder Blockbuster?
Muss beides sein. Also da habe ich auch nicht wirklich viel Berührungsängste in beide Richtungen.
Dann jetzt natürlich Star Trek oder Star Wars.
Gut, da gibt es nur die Antwort Periroden, das ist klar. Nein, aber sonst im Zweifelsfall Star Trek.
Ja, schau ja, ja.
Also Roddenberry. Natürlich viel, viel interessanter vom Zukunftsentwurf, die haben kein Geld.
Ja, sowieso.
Star Wars natürlich große Sache und so, lässig, aber dann in dem Fall halt dann so eher dreckig.
Verstehe, ja. Nein, mir ist ja klar, dass Barry Roden da drüber steht, aber ich habe das so als Frage dort generell stehen und da wollte ich die natürlich unbedingt stellen. So ähnlich Harry Potter oder Herr der Ringe?
Eher Harry Potter finde ich interessanter, weil es halt so eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Und andererseits natürlich das Epische vom Herrn der Ringe und so, natürlich schon auch großartig.
Disney oder Marvel?
Sind die noch getrennt?
Ich glaube, so die Erzählungen kann man nur ein bisschen auseinanderhalten, glaube ich.
Ja. Nein, eher Marvel. Mhm. Also ich solltest du eh schon wissen, ich war natürlich auch nie fanatischer Donaldist, obwohl ich das natürlich schon sehr, sehr schätze. Und die Karl Barks Donalds sind einfach fantastisch.
Halloween oder Weltspartag?
Also als Kind habe ich den Weltspartag geliebt und auch den Sparefroh. Und Halloween, soll sein, aber ich brauche es nicht.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr, wie soll ich das verstehen?
Was bist du für ein Typ? Zieht dir die Gefahr an oder eher?
Ich bin nicht risikounfreudig, aber eher ein Feigling. was, glaube ich, mit Intelligenz auch ein bisschen zusammenhängt. Also, wie soll ich sagen, es hat schon ein paar Momente in meinem Leben gegeben, wo ich mir gedacht habe, das hätte auch anders ausgehen können. Und die ich teilweise aber auch bewusst eingegangen bin. Aber nein, also so würde ich die... Also ich habe schon einiges riskiert in meinem Leben, muss man sagen. Aber das würde ich jetzt nicht mehr so machen.
Mhm. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Oh, das ist eine interessante Frage, weil das natürlich, das ist ein Thema, das sehr, sehr viel schon bearbeitet worden ist, bei uns natürlich auch. Und ich würde Unsichtbarkeit vorziehen. Da finde ich Heroes zum Beispiel, die Serie, hat recht gut das thematisiert. Und es gibt auch ein paar andere, das halt eben Telepathie, also Gedanken lesen können, wahnsinnig belastend sein muss, ne? Wenn du, also erstens mal, wie schaltest du das aus?
Ja, ja.
Also, und, ja.
Ja, und zweitens wüsstest du eigentlich wissen.
Ja, ja. Ja, ja. Also, das ist Unsichtbarkeit, ja. Ja. Also, fliegen zum Beispiel wäre mir noch lieber.
Das war jetzt, kann man fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Okay, fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Bewegung.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Ja, ohne Kummer geht's nicht, also Liebe.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke. Für den Übergang, meine Mutter hat nur Sachen für den Übergang gekauft. Wir hätten gern was Legeres für den Übergang.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen? Oder bis zum Schluss bleiben?
Mal so, mal so. Wobei sich jetzt in fortschreitendem Alter mehr Richtung früher gehen entwickelt. Also lange Zeit war ja so, dass ich immer bei den Letzten war, die irgendwo gegangen sind.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Bei dieser Auswahl eher noch auf Wiedersehen oder manchmal Baba. Also da ist ja interessant, dass zum Beispiel in Kuba, wo ich eine Zeit lang gelebt habe, die Leute sie aufwendig und begeistert begrüßen, aber fast nicht verabschieden. Und zwar, weil sie sagen, dass das so ein bisschen abergläubisch, das würde implizieren, man sieht sie nicht wieder.
Okay, ja, dann würde ich sagen, wir lassen es offen,
nett.
Oder?
Ja, ja, ja. Das finde ich eigentlich recht nett, so diesen Gedanken.
Braucht man eigentlich gar nicht.
Nein.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.